Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich wie jedes Mal. Amen. Jetzt lass mich euch eine Schriftstelle vorlesen. Und zwar Jesaja Kapitel 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Also, hör mal, du wirst durchs Feuer gehen, du wirst durchs Wasser gehen, denn es steht ja da, wenn du durchs Wasser gehst. Bist du noch dabei? Also es kann gut sein, dass du vielleicht gerade im Wasser bist oder gerade im Feuer bist, je nachdem. Das eine ist nass, das andere eher nicht. Das eine ist vielleicht kalt, das andere heiß, definitiv. Wenn du gerade in diesen Situationen drinnen bist, und die sind ja mannigfaltig, ja, dann sage ich dir heute was. Ich habe heute ein Wort für dich, das dich ermutigen wird. Ein Wort der Ermutigung, ein Wort des Zuspruchs. So meine Botschaft, ich habe ein bisschen rumgeknobelt, wie ich die nennen soll. Die heißt, vom Hosianna zum Kreuzige ihn zurück zum Hosianna. Also von der Begeisterung zur Ernüchterung zurück zur Begeisterung. Denn ein Dichter hat gesagt, ich weiß nicht, ob es Heine war oder Hesse, ist ja jetzt auch egal, der hat auf jeden Fall gesagt, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Aber hast du vielleicht schon festgestellt, dass nach dem Anfang die Mitte kommt und dann zum Schluss irgendwann das Ende und die Mitte ist irgendwie dann nicht mehr so prickelnd. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ihr seht hinter mir einen Auszug oder ein Bild aus dem ersten Jahrhundert in Jerusalem. Ihr seht Palmblätter auf dem Boden, da ist offensichtlich gerade Palmsonntag hinter mir. Und Jesus ist gerade schon weitergezogen, den sieht man jetzt nicht mehr, Palmblätter liegen noch rum hier, aber die Leute sind da und die haben was gebrüllt? Die haben Hosianna gebrüllt. Hosianna, dem Sohn Davids, dem König Israels. Und was haben sie 1, 2, 3, 4, 5 Tage weitergebrüllt? Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Nur am Sonntag drauf, am Sonntag nach Palmsonntag, am Ostersonntag, hat Jesus das alles schon hinter sich gehabt. Für Jesus war es ja auch sehr, sehr schwierig. Es war super, also ich sage da mal eins. Wenn du hineinziehst in eine Stadt oder wenn du auf der Arbeit neu anfängst, stell dir mal vor, du fängst auf der Arbeit neu an und der Chef hat alle zusammengetrommelt, die ganze Belegschaft, vom höchsten Manager bis zur Putzkraft, okay? Die stehen jetzt alle Spalier. Und du kommst zur Tür rein, Leute halten dir die Tür auf und dann fangen alle an zu klatschen und werfen Konfetti, während du als neuer Mitarbeiter reinkommst. Also du fühlst dich irgendwie ziemlich beachtet, würde ich mal sagen. Du würdest sagen, gut, endlich mal jemand, der mich zu schätzen weiß. Ja. Nur jetzt stell dir mal vor, ein paar Tage später sagen die alle, Chef, schmeiß ihn raus. Und wenn du dann zur Tür rausgehst, am Abend, am Feierabend, ja, dann werfen sie aus dem Klo, Klopapierrollen auf dich. Ja. Und nichts mehr mit Konfetti, sondern es geht ganz anders zu. Das ist dann die Ernüchterung. Wenn die Mitarbeiter erkannt haben, so heiß ist der gar nicht. So super gut ist die gar nicht. Blöd, ne? Nur, wisst ihr, die Situation ist die, dass uns allen sowas passiert. Es ist grundsätzlich so angelegt im menschlichen Erleben, dass du mit einem Zauber anfängst und dann geht's möglicherweise erst einmal nicht so prickelnd weiter. Aber, sag mal, aber. Aber weil wir ja mit Gott gehen, ist es so, dass er zum Schluss einen Triumph für uns hat. Vom Hosianna zum Kreuzige ihn und die haben ihn wirklich gekreuzigt. Die haben ihn wirklich gefeuert, Jesus. Na, er zieht in die Stadt ein und 5 Tage später feuern sie ihn wieder. Aber am 7. Tag ist Jesus von den Toten auferstanden. Und er ist zu einer Gruppe von Leuten gekommen und die haben wieder gesagt, Hosianna. Zu den Jüngern ist er gekommen und bei denen war er willkommen, denen hat er sich geoffenbart. Und dann hat Jesus noch was gesagt. Er sagt, eines Tages komme ich zurück und dann bin ich der Chef in der Firma. Und dann wird es richtig gut in der Firma. Also, nur weil es jetzt im Moment gerade nicht so prickelnd ist, heißt nicht, dass es nie mehr prickelt. Im Gegenteil, der Herr sagt, von der Ermutigung, also von der Begeisterung, jetzt vielleicht erstmal in die Ernüchterung, und dann geht's aber wieder zurück zur Begeisterung. Wenn du bestimmte Schritte einhältst, die sehr leicht sind, du musst einfach nur Jesus nachfolgen, Nerven wie Stahl haben, wie Drahtseile, haben wir ja alle. Mehr oder weniger. Und dann kommt irgendwann der Moment wieder, wo der Herr dich durchbrechen lässt zum Triumph, zum Erfolg. Und das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Im Johannesevangelium Kapitel 1, gleich in den ersten Versen, da sieht Johannes, der Täufer, Jesus zu sich kommen. Johannes steht im Wasser und er tauft dort und dann sieht er Jesus auf sich zuwarten. Und dann kommt der Geist Gottes über ihn und er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Ich habe gesehen, wie der Himmel über ihm aufgeht und eine Taube herabsteigt auf ihn. Und derjenige, der mich gesandt hat zu taufen, der hat gesagt, der, über dem der Himmel aufreißt und auf den die Taube herabsteigt, der ist es, der nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist tauft. Hier ist er, das ist der Man. Also ich würde mal sagen, der ist begeistert. Johannes der Täufer ist von Jesus begeistert. Amen. Und dann tauft er ihn, wir wissen das, ich habe nötig von dir getauft zu werden, sagt Johannes zu Jesus. Jesus sagt, du Geheimnis, alle Priester, die wurden damals gewaschen, okay, bevor sie ihren Dienst antraten, und genau das passiert jetzt mit Jesus. Er sagt, du tauf mich auch, damit alle Gerechtigkeit Genüge getan wird. Priester müssen unter das Wasser und Jesus ist der hohe Priester der Menschheit, der muss ja auch unter das Wasser. Einfach nicht, weil er es nötig hatte, sondern weil das einfach die Regel war, die Gott festgesetzt hat, fertig aus. Und dann ist also alles große Begeisterung. Was mich immer gewundert hat, auch schon, als ich das gelesen habe, ist das, dass jetzt Johannes nicht sagt, Jesus, richte doch ein paar Worte an uns. Weil Jesus hält ja keine Predigt scheinbar. Also wenn ich der Täufer wäre, ja, dann würde ich sagen, ja, ich bin also der Wegweiser zu dir gewesen und du bist das Ziel, also Ziel, sprich du mal. Sprich auf, Herr, wir hören. Hören wir, wir hören. Und dann hätte ich die Leute animiert zuzuhören. Aber das lesen wir da eigenartigerweise nicht. Warum das so ist, wissen wir nicht, das ist auch gar nicht so wichtig, das ist nur ein Nebengedanke. Wenn du einen Hinweis auf einen guten Sprecher bekommst, dann würde ich sagen, schau mal nach, ob der Sprecher wirklich so gut ist und folg dem nach. Das haben zwei seiner Jünger gemacht. Der Jünger von Johannes, Andreas und Philippus. Und die beiden waren die ersten Jünger Christi, die sind dann auch bei ihm geblieben. Also wenn einer dir einen guten Tipp gibt, dann schau das mal an, ob das wirklich so gut ist und dann bleib dabei. Denn wenn du einen guten Rat bekommst, aber den selber nicht umsetzen tust, kann man dir nicht helfen. Interessanterweise fängt jetzt nicht Johannes an, Jesus nachzufolgen, sondern er macht weiter mit seinem Taufdienst. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich denke, er hätte vielleicht der erste Jünger Jesus sein sollen. Okay, nur mal so zum Nachdenken. Denn was wäre dann definitiv nicht passiert? Er wäre nicht ins Gefängnis gekommen. So aber, nachdem er Jesus nicht nachgefolgt ist, obwohl er ein wunderbarer Mann war, ist was passiert mit ihm. Er hat die Regierung angeklagt für ihre Bosheit und so weiter. Speziell jetzt für die eheliche Situation vom Königspaar. Denn der König hat seinem Bruder die Frau ausgespannt und jetzt leben die da zusammen und sind verheiratet. Und Johannes hat sich erdreistet zu sagen, das ist dir nicht erlaubt. Das ist gegen das Gesetz Gottes, das ist gegen die göttliche Ordnung. Und es ist nicht so sehr, dass der König daran Anschluss genommen hat, aber die Königin, Herodias hieß sie. Wenn jemand schon Herodes heißt, ja, oder Herodias. Hier ist so eine Sache. Und was passiert? Der König lässt Johannes ins Gefängnis setzen. Also wir dürfen das nicht wie ein Kerker uns vorstellen, sondern das war eher ein Hausarrest, damit seine Frau den Propheten nicht killen kann. Musst du dir mal vorstellen, was ist das für eine Frau? Also auf so eine Frau kann sie gut verzichten, die den Nachbarn umlegen will, nur weil er sie kritisiert hat. Ja, es gibt Leute, die sind so. Und da musst du schauen, dass du die nicht heiraten tust. Sag mal jemand Amen. Okay, weil sonst bist du nämlich selber schuld. Okay, gut, der war selber schuld und hatte jetzt dieses Problem. Der König hat sich immer wieder mit Johannes unterhalten, gut unterhalten. Manche von den Sachen, die Johannes gepredigt hat, hat er gemacht, wunderbar. Aber Johannes saß im Knast und hat langsam aber sicher begonnen zu schmollen. Weil nämlich der, für den er Reklame gemacht hat, nämlich Jesus, der Messias ist, der Sohn Gottes, hat er ja ausdrücklich gesagt, dieser ist der Sohn Gottes, hat Johannes gepredigt. Der macht nichts für ihn, der tut nichts für ihn. Der lässt ihn im Gefängnis sitzen. Das ist, also ich würde mal sagen, das ist ernüchternd, sagen wir mal Namen. Überleg mal, du bist gerade derjenige, der gesagt hat, das ist er, das ist der Man. Du bist begeistert und jetzt bist du im Gefängnis und der hilft dir nicht. Und du bist ernüchtert. Und jetzt kannst du nachlesen, wie ernüchtert Johannes war, wenn du in Matthäus Kapitel 11 aufschlägst. Da ist es nämlich so, dass Jesus gerade einen Gottesdienst abhält. Und zwar macht er einen Heilungsgottesdienst. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören, Aussätzige werden gereinigt, Tote werden auferweckt. Es passieren wunderbare Dinge. Und den Armen wird gute Botschaft verkündigt. Was ist gute Botschaft für Arme? Dass Gott sie versorgt, dass sie nicht arm bleiben müssen. Amen. Also Jesus predigt hier hemmungslos ein Heilungs- und Wohlstandsevangelium. Das lässt ja auch mal einsinken. Ist ja umstritten in manchen Kreisen. Bei Jesus war das nicht umstritten. Der wollte den Armen raushelfen aus der Armut und den Kranken aus der Krankheit. Der sah da keinen Mehrwert in diesen Dingen. Amen. Und jetzt kommen einige von den Jüngern von Johannes zu Jesus und sagen zu ihm, Johannes lässt dir ausrichten durch uns. Bist du derjenige, auf den wir warten? Bist du derjenige? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Messias? Bist du das Lamm Gottes? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Wie klingt jetzt das für dich? Es klingt nicht mehr nach, siehe das Lamm Gottes, sondern das klingt total ernüchtert. Das klingt zweiflerisch ernüchtert. Amen. Da hat jemand Zweifel an seiner eigenen Weissagung. Da zweifelt jemand an, dass Jesus der Christus ist. Warum tut er das? Weil der Christus sich völlig anders verhalten hat, als er erwartet hat. Du weißt ja, manchmal gehst du in Sachen hinein, fängst Studien, fängst Lehren, fängst Ehen und so weiter an, fängst vielleicht im Sportverein oder was weiß ich wo an, und es ist völlig anders, als du gedacht hast. Es ist ganz, ganz anders. Und so steht jetzt also unser Johannes da und er hat Zweifel. Ist Jesus wirklich derjenige? Denn warum predigt der? Warum zieht er von Stadt zu Stadt? Warum geht er nicht und versammelt das Volk und wir machen einen Aufstand gegen die Römer und wir gründen hier ein Weltreich? Das ist doch verheißen, wir sollen doch die ganze Welt beherrschen. Der Messias ist doch der König der Welt. Jetzt was ist denn? Kommt er nicht in die Gänge? Ist so eine Sache, ne? Also der ist völlig ernüchtert. Wenn Johannes der Täufer völlig ernüchtert sein konnte, von dem Jesus sagt, es ist der beste Mann gewesen, der von einer Frau geboren wurde, was denkst du dann, dass dir passiert? Glaubst du nicht auch, dass du ab und zu mal in eine Situation kommst, in der du ernüchtert bist, und zwar total ernüchtert, so ernüchtert, dass du überhaupt keine guten Vibrations mehr in dir drinnen fühlen tust? Wenn sowas passiert, dann denk dran, das passiert sogar den Besten. Ist auch übrigens Jesus passiert. Jesus war auch total ernüchtert, als er in Gethsemane den Vater gebeten hat, nicht ans Kreuz zu müssen. Herr, Vater, spar mir das, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber der Vater hat diesen Kelch nicht an ihm vorübergehen lassen, denn das Leiden Christi hatte ja einen Sinn. Und dein Leiden hat oft auch einen Sinn, der sich dir nicht sofort erschließen tut. Oft leidest du und wenn du im Nachhinein zurückblickst, denkst du, ja gut, wenn mir dieses oder das oder jenes nicht passiert wäre, dann wäre ich nicht zum Glauben gekommen, dann hätte ich diese Stelle nicht bekommen, dann hätte ich diese Person nicht kennengelernt, dann wäre mir alles mögliche Gute nicht passiert. Oft ist es so, dass das besonders Gute aus dem besonders Schlechten heraus geboren wird. Musst du unbedingt wissen. Okay, lass mich da noch ein bisschen rumlaborieren. Also sie kommen jetzt die Jünger von Johannes kommen jetzt also zu Jesus und sagen zu ihm, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Sie sagen genau, was Johannes ihnen aufgetragen hat. Waren gute Leute, waren gute Boten. Und Jesus, der sagt jetzt nicht, natürlich bin ich's. Der soll mal gefälligst dich nicht so haben, sagt er nicht, sagt Jesus nicht. Er sagt Johannes, die Lahmen gehen, die Blinden sehen, die Tauben hören, Tote werden auferweckt. Und Armen wird gute Nachricht gepredigt. Und jetzt sagt noch Jesus noch was. Und glückselig, sag mal glückselig. Glückselig. Sag mal dreimal glückselig. Glückselig. Wer sich nicht an mir ärgert. Glückselig, wer sich nicht an mir stößt. Glückselig, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Glückselig, hör mal, das ist ein wichtiger Satz für dich. Glückselig, wer in seinen Schwierigkeiten nicht an der Güte Gottes zweifelt. Glückselig, wer da nicht sagt, ja, bist du jetzt derjenige, der Gebete hört oder bist du es nicht? Bist du jetzt derjenige, der hier Sieg verbreitet oder bist du es nicht? Jesus sagt, glückselig, wer keinen Anschluss an mir nimmt. Das, pass mal auf. Johannes soll glauben, dass Jesus der Christus ist. Das wird ihn langfristig glückselig machen. Er verlangt von Johannes, an ihn zu glauben, während Johannes zwar von Heilungen hört, von Totenauferweckungen hört, von Gebetserhörungen hört, aber selber keine erlebt. Denn er sitzt ja im Gefängnis. Er wird bewacht, er kann nicht hingehen, wo er will. Er kann sich Jesus jetzt nicht mehr anschließen. Er kann nicht mehr, obwohl er das jetzt vielleicht gern würde. Und Jesus sagt, du, zweifel nicht an mir. Ich weiß genau, was ich tue. Glückselig, wenn du an mir keinen Anstoß nimmst. Glückselig bedeutet, dass irgendwann du von der Begeisterung zur Ernüchterung, von der Ernüchterung wieder zur Begeisterung durchdringst. Denn es gibt's nicht. Glückseligkeit ohne Begeisterung oder Begeisterung ohne Glückseligkeit gibt's nicht. Jesus sagt also, glückselig, wenn du weiterhin an mich glaubst, obwohl du mich jetzt nicht verstehst. Glückselig bedeutet, deine Begeisterung wird wieder zurückkommen, wenn du auf mich schaust und dich freust über die guten Dinge, die passieren, über Sachen, die in der Geschichte der Menschheit praktisch nie passiert sind. Dass Menschen übernatürlich geheilt werden an einem Ort. Wisst ihr, das ist dort, wo der Wille Gottes passiert. Wo der Wille Gottes in vollkommener Weise passiert, ist Himmel auf Erden, dort ist es Himmelreich. Und das Himmelreich kann auf der Erde stattfinden. Jedes Mal, wenn ein Gebet erhört wird, ist Himmelreich auf Erden. Dein Reich komme, Doppelpunkt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dort, wo der Wille Gottes passiert in vollkommener Weise, dort ist das Reich Gottes. Und es kann bei dir in deiner Küche daheim sein. Aber wir halten mal fest, Johannes soll in seiner schwierigen Situation nicht die Flinte ins Korn werfen, er soll sich am Segen anderer freuen. Die meisten, die sind neidisch auf andere. Wenn sie den Segen von anderen Leuten mitbekommen, sind sie neidisch. Fangen an, über die zu reden. Ja? Warum steht der vorne? Warum singt die? Warum nicht ich? Ich habe eine viel schönere Stimme. Bla, bla, bla. Lauter so Zeugs. Es gibt alles Mögliche. Du hast deinen Platz. Der andere hat seinen Platz. Wenn du Jesus nachfolgst, wird er dich belohnen und du landest in der Glückseligkeit. Und wenn du das nicht tust, dann kann es sein, dass du vorübergehend im Gefängnis landest. Für mich, für meine Begriffe, für mein mangelhaftes Verständnis hat Johannes es verpasst, als Jesus zu ihm kam, er die Offenbarung bekam, das ist der Christus, dass ihm nicht nachgefolgt ist. Dass er nicht seinen Stand, seine Bude zusammengefaltet hat und gesagt hat, Herr, ich bin dein erster Jünger. Das hat er nicht gemacht. Stattdessen hat er seinen Dienst weitergemacht. Und er ist dann leider halt gestrumpft und verschwunden. Aber wir halten mal fest. Johannes hat nicht rumgeflucht. Er hat nicht gesagt, kreuzige ihn, hat er nicht gemacht. Er hat vielmehr, weil er so edel war, hat er in seinem Zweifel und in seiner Not gefragt, bist du's? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Schau, der Mob, die Masse, die Meute, die ist nicht so edel. Die Meute sagt, ja, der König Israels kommt. Aber wenn der dann nicht tut, was sie wollen, wisst ihr, den meisten Menschen ist Schnurzpiep egal, was Gott will. Ihr Wille ist ihr Himmelreich. Und genauso war es eben bei den Mobbing, bei der Menge, bei der Volksmenge in Jerusalem. Die brüllen Hosianna dem König Israels, Hosianna dem Sohn Davids. Die haben ihn als König und als Politiker gesehen. Die wollten, dass er jetzt die Römer rauswirft. Aber als Jesus hier nach Jerusalem hineinzieht und die Volksmenge also ganz begeistert ist, da biegt er falsch ab. Er biegt nicht ab auf die Burg Antonia zu, um dort die Römer dann aus der Burg zu schmeißen und sich selber als König auszurufen und seine Truppen um sich zu scharen, denn die Leute, die hätten sich hingegeben. Ich meine, sie haben ja das demonstriert. Als Jesus auf dem Esel hineinzog nach Jerusalem, haben sie Palmblätter niedergelegt, also hingeworfen auf den Boden, aber auch ihre Kleider auf dem Esel ausgebreitet und ihm auf den Weg gelegt, dass er als auf ihren Kleidern läuft. Das hat eine Bedeutung. Das bedeutet, wir gehören dir. Führe Befehl, wir folgen dir. Sowas. Solche Vibrations haben da mitgesprungen. Dieses, wir sind dir absolut untertan. Solange du machst, was wir wollen. Solange du tust, was wir wollen. Ich liebe dich, solange du tust, was ich will. Naja, schwierige Sache. Und Jesus biegt also falsch ab. Er biegt nicht ab Richtung Burg Antonia, sondern er biegt ab in Richtung Tempel. Was fällt dem ein? Was will er denn im Tempel beten? Das kann er nachher auch noch. Nee, Jesus zieht hinauf in den Tempel und dann schmeißt jetzt nicht die Römer aus der Burg, sondern die Händler aus dem Tempel. Zum zweiten Mal bereits. Hat er am Anfang seines Dienstes gemacht und am Ende seines Dienstes macht er es jetzt noch einmal. Er wirft die Leute, die Händler aus dem Tempel. Denn er sagt, mein Haus ist ein Bethaus und kein Handelshaus. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, können wir nicht hier in der Gemeinde Sachen verkaufen und so? Das machen wir nur in einem ganz, ganz begrenzten Rahmen sowas. Das ist nur die totale Ausnahme. Denn es dreht sich hier bei uns um Gott und nicht um Geld. Amen? Nicht um Kohle. Auf der Arbeit tust du arbeiten und in der Gemeinde tust du beten. Sagen wir immer Amen. Alles zu seiner Zeit. Das ist ein guter Satz. Den haben wir schon mal gehört neulich. Wir sagen ihn noch einmal. Sag mal mit mir, alles zu seiner Zeit. So, Jesus treibt also die Leute aus dem Tempel raus, die Händler. Und es ist ziemlich brutal, wenn du hingehst zu einem Händler, zu einem Geldwechsler, sagen wir mal, und da sind, was weiß ich, 10 verschiedene Währungen auf dem Tisch, Berge von Münzen und so, und du gehst hin und wirfst das Ding um. Der mag dich hinterher nicht mehr. Der denkt sich, spinnt der jetzt total oder was ist hier los? Ja? Und dann hat er sich ja auch noch eine Geißel gemacht und die Leute aus dem Tempel herausgetrieben. Also das ist eigentlich Gewalt. Die Gewalt, die das Volk, die der Mob gerne gesehen hätte, den Römern gegenüber. Diese Gewalt lässt er denen angedeihen, die im Tempel den Tempel verunreinigen. Nachdem aber die Prioritäten geordnet sind und der Tempel gereinigt ist, ist passiert was Interessantes. Dann fangen Wunder an zu passieren. Amen. Der Tempel ist jetzt sauber, die Händler haben sich verdrückt, haben ihre Geldsäcke rausgeschleppt und die Viehherden rausgetrieben. Es müffelt noch ein wenig nach Schafsmist, aber das macht nichts. Jetzt kommen die Lahmen und die Blinden, jetzt kommen die Bedürftigen an und er heilt sie. Und die kleinen Kinder hüpfen rum und singen Hosianna, dem Sohn Davids. Und die Priester und die Schriftgelehrten, die sehen das. Die sehen die Wunder. Und die sehen, die hören das Reden und das Schreien der Kinder. Und was machen sie? Freuen sie sich über die Wunder, die passieren, über die Heilungen? Nein, sie gehen zu Jesus und sagen, Meister, verbiet mal deinen Leuten, dass sie dich so loben und preisen, als ob du der Sohn Davids wärst, als ob du der Messias wärst. Na, und Jesus sagt, Leute, jetzt ist nicht die Zeit zum Schweigen. Wenn die schweigen, werden die Steine schreien. Jetzt ist die Zeit der Begeisterung. Die Zeit der Ernüchterung kommt ja noch. Denn Jesus geht jetzt eine Woche lang und predigt jeden Tag. Und sie stellen fest, der ist daran interessiert, dass unsere Seelen sauber werden, dass unsere Tempel sauber werden. Du wartest auf ein Wunder? Reinig deinen Tempel. Und das Wunder manifestiert sich. Ich bin mir sicher, der ein oder andere, der mich hört, natürlich keiner von uns hier jetzt heute Morgen, schleppt noch eine Sünde, ein Verhalten mit sich rum, von dem du ganz genau weißt, der Herr will, dass du das ablegst. Du tust es einfach nicht. Bis du das nicht ablegst, wird sich bei dir nichts tun. Es wird sich keine Veränderung einstellen. In dem Moment, in dem dein Tempel sauber ist, fängt der Herr an, deine Blindheit, deine Lähmung und diese Dinge zu heilen. Gut, wunderbar. Und dann passiert, was passieren muss. Wir wissen das, er enttäuscht die Leute auf ganzer Linie. Denn er greift nicht zum Schwert, stattdessen greift er zur Schriftrolle. Und er predigt innere Reinigung, er predigt Sündenvergebung, er predigt solche Sachen, er predigt nicht Gewalt, er predigt nicht Politik. Er macht seinen Tempel nicht zur Hure der Politik. Habt ihr das gehört? Sondern er ruft die Leute zu einer geistlichen Erneuerung. Da steckt die Heilungskraft, da steckt das Glückselig, das du haben willst, dieser Zustand. Und die Leute werden immer saurer. Auch seine Jünger sind enttäuscht, denn sie haben ja auch gedacht, jetzt geht's los, Jesus geht nach Jerusalem, jetzt ist Passa, da passt's doch, dass er jetzt also sich als König ausruft und er macht genau das nicht. Also die Jünger, alle sind enttäuscht von ihm. Einer ist sogar so enttäuscht, dass er hingeht und ihn verkauft. Was gibt ihr mir, dass ich ihn verrate? Und sie haben ihm ein paar Silberlinge gegeben, 30 Silberlinge, dafür, dass er ihnen verrät, wo sich Jesus aufhält. Denn die Sache ist nämlich die, wir müssen Folgendes wissen. Jesus ist gesucht worden seinerzeit. Da waren Steckbriefe überall. Jesus wanted, wie im Wilden Westen, wanted, Jesus von Nazareth. Warum? Ja, die Anklage lassen wir uns noch einfallen. Und Jesus geht trotzdem nach Jerusalem und er geht trotzdem in den Tempel und predigt dort. Der konnte das nur deswegen tun, weil die Volksmenge für ihn war, weil die Volksmenge ihn so vergöttert hat. Deswegen konnte die Polizei ihn nicht verhaften. Hätte die Polizei ihn verhaftet, hätten sie das Volk am Hals gehabt. Und Polizei ist immer noch weniger als das Volk. Die hätten die also vertrimmt, die hätten alles Mögliche gemacht. In der Volksmenge war Jesus sicher. Aus der Volksmenge heraus hat er also predigen können und Streitgespräche mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten führen können. Aber kaum war er wieder weg, hat er Jerusalem verlassen und ist verschwunden im Gebüsch sozusagen und ist dann in Bethanien wieder aufgetaucht. Der hat außerhalb der Stadt übernachtet, nicht in dem Hotel. Denn sie haben ihn gesucht, sie haben versucht, ihn zu kassieren, zu verhaften. Gerade da, wo es halt keiner sieht und keiner merkt. Und wo Jesus jetzt genau ist, nachdem er wieder verschwunden ist aus dem Tempel heraus, wussten sie nicht. Und einer kommt und verrat ihn und verkauft ihn. Judas, der so total enttäuscht ist. Lass mir noch ein bisschen auf diese Enttäuschung eingehen und ein paar Beispiele geben, okay? Bevor wir dann durchbrechen. Denn ich sage euch jetzt schon, was passiert. Jesus erlebt zwar eine totale Abkühlung und Ernüchterung in seinen Jüngern, bis zu dem Schrei hin, kreuzige ihn, aber das ist nicht das Ende. Jesus hat über das Kreuz hinausgeblickt und hat auf die Auferstehung geschaut. An Palmsonntag haben sie Hosianna gebrüllt, am Karfreitag kreuzige ihn, am Sonntag ist Jesus auferstanden und ist wieder gefeiert worden. Allerdings im Himmel von den Engeln, von Gott dem Vater. Dort hat er sich dann auf seinen Thron gesetzt und war glückselig und das ist er bis jetzt und wird auch in alle Ewigkeit sein. Also, er ist durchgedrungen und durchgebrochen zu einer Glückseligkeit, die er so vorher nicht hatte. Aber vorher musste er durchs Tal. Lass mir noch ein bisschen, jetzt wo wir das im Groben besprochen haben, darauf eingehen, dass du unweigerlich in diese Ernüchterungsphase eintrittst. Und dann musst du bereit sein dafür, musst du vorbereitet sein und musst wissen, das ist nicht das Ende, es geht wieder aufwärts. Lass mich dir noch ein paar Beispiele geben, die mir so eingefallen sind. Stell dir mal vor, du heiratest den reichsten Mann seiner Zeit und den weisesten Mann seiner Zeit, also einen Top-Manager. Quasi den einflussreichsten, mächtigsten Mann der Welt heiratest du. Salomo zu seiner Zeit. Bloß, jetzt wo du ja gesagt hast, stellst du fest, der hat ja außer mir noch 999 andere. Du heiratest jetzt vielleicht einen reichen Mann, einen Chef, einen, den man kennt aus dem Chatset, dann stellst du fest, der ist ungefähr so treu wie ein Fuchs im Januar, ja? Du hast da zwar dann eine wunderbare Hochzeit gehabt, aber so nach 14 Tagen ist er schon wieder bei seiner Sekretärin. Ja, apropos Sekretärin, jetzt pass mal auf. Wenn du Kollegen, wir sind mal ganz kurz bei den Kollegen, ja? Da gibt es also Kollegen, die sind ja auch so. Oder bleiben wir mal ganz kurz beim Chef und bei der Mitarbeiterin. Nur weil der Chef dich bittet, dass du nach Feierabend noch bleiben sollst, weil er noch was von dir will. Und dich dann teuer zum Essen ausführt noch dazu, heißt nicht, dass er es gut mit dir meint. Du fühlst dich vielleicht privilegiert und alle anderen, ja, die schauen dir nach, wie du so im Büro des Chefs verschwindest und die denken sich, Mensch, die hat bei dem einen Stein im Brett. Der will nicht nur einen Stein im Brett, sondern der will die im Bett, verstehst du? Und der Chef, du fühlst dich also total begeistert, der Chef, der wendet sich also mir zu, der will also wissen, was ich denke. Oh ja, der will mit mir besprechen, was da gerade zu besprechen ist. Das ist gut, ich habe Zeit, denn mein Mann, der zufällig auch ein Kollege ist, der ist auf Geschäftsreise, den hat der Chef komischerweise auf Geschäftsreise geschickt. Also Bathseba, ihr wisst doch, was ich raus will. Bathseba ist begeistert, dass der König von ihr eine Audienz will. Sie wird also jetzt eingeladen und sie rauscht also in ihr besten Kleid zum König. Und dann ist sie natürlich total ernüchtert, als sie aufwacht und merkt, der hat mich jetzt geschwängert. Ich bin jetzt halt so schwanger, ich habe jetzt ein Kind von dem. Furchtbare Sache, nicht wahr? Was jetzt? Gut. Es passieren viele Dinge und ihr Mann, der kommt zu Tode, der Mann von der Bathseba, der Kollege, der verschwindet also, ist weg. Aber dann macht der Chef das Richtige, er heiratet sie immerhin. Ist ein gewisser Trost. Er hat sie nicht sitzen lassen, eine ledige Mutter jetzt, ja, eine Witwe noch dazu, eine ledige Witwe, überlegt er das mal? Furchtbare Sache? Nein, er hat sie geheiratet. Und Die Begeisterung ist zu Bathsheba zurückgekommen, als ihr Bub, der Salomoni, als der auf dem Thron saß und seinen Vater David beerbt hat. Jetzt war alles wieder gut für sie. Sie ist also von Begeisterung zu Ernüchterung wieder zur Begeisterung durchgedrungen. Seid ihr noch da? Also erwarte, dass der Herr solche Sachen auch für dich tut. Du bist naiv, Bathsheba war naiv. Ich könnte jetzt das beweisen aus der Bibel, aber ich habe da nicht mehr die Zeit dazu. Bathsheba war naiv. Die hat sich wahrscheinlich wirklich gefreut und gedacht, ach, der will sich mit mir unterhalten, weil ich so geistreich bin. Nee, du, der hat dich zufällig beim Baden gesehen und der hat sich gedacht, Mensch, die hat Qualitäten. Ne? Und als der dann, als er sie ausgepackt hat, hat sie gedacht, was will denn der? Die war ein wenig so, können wir jetzt nicht vertiefen, egal jetzt. Wollen wir gar nicht vertiefen, es schwamm drüber, okay, das ist ja alles zum Schluss dann einigermaßen gut ausgegangen. Aber es kann passieren, dass du feststellst, hey, ich bin jetzt total begeistert, total ernüchtert, total begeistert. Noch eine Ehepartner, Michael, die Tochter von Saul, die war unsterblich verliebt in David. Und sie sah auch wirklich gut aus, sie sah traumhaft aus. Und der König Saul hat sie dann dem David gegeben, wunderbar. Und die waren verliebt, ein junges Paar, spitzenmäßig gut. Nur, irgendwann im Laufe der Zeit ist was mit der passiert. Wisst ihr, wir verändern uns immer wieder. Und wenn ich mal zurückdenke, wer ich war mit 20, völlig andere Person als mit 40. Völlig andere Person mit 60. Ganz anders als mit 80. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber... So alt bin ich noch nicht, okay? So, muss jetzt noch auf mich zukommen lassen, wie das ist. Aber du änderst dich und auch dein Ehepartner ändert sich. Und Michael hat sich auch geändert. Und die hat es fertiggebracht, ihn in aller Öffentlichkeit, vor versammelter Mannschaft, die Chefin hat es geschafft, den Chef vor der ganzen Belegschaft rund zu machen. Ihn zur Sau zu machen. Was fällt dir ein? Ja, du führst dich hier auf. Wie bist du angezogen? So fühlt sich doch keiner auf. Nur die Betrunkenen, die Bahnhofspenner, die führen sich so auf, wie du dich aufführst hier und überhaupt. Und im ganzen Palast hört man sie brüllen. Es heißt dann weiter, und Michael hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Ich frage mich, warum? Bathsheba hat eins bekommen und nicht darum gebeten. Michael hätte wahrscheinlich gerne eins gehabt, aber gut, da ist es dann nicht so gut ausgegangen. Denn David hat die ganz einfach nicht mehr besucht des Abends. Okay. Das gibt's also auch. Deswegen geh mit dem Herrn und vertrau darauf, dass er das wieder einrenkt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wenn die Leute kommen und sich mit dir versöhnen wollen, dass du dann offen für sie bist und nicht nachtragen bist. Sag mal jemand Amen. Nachdem Jesus gebetet hat in Gethsemane und er Blut geschwitzt hat und er dann verhaftet wurde, da haben ihn alle Jünger verlassen. Die sind alle davon gelaufen, alle. Petrus hat noch getönt, Herr, wenn alle sich an dir stoßen, ich nicht. Und Jesus sagt, du machst dir selber was vor. Wir machen uns ja auch gern selber was vor. Ja? Du machst dir selber was vor, Petrus. Du wirst mich in dieser Nacht noch zweimal verraten, bevor der Hahn dreimal kräht. Mach dir nichts vor. Und genauso kommt es dann auch. In der Stunde seiner größten Not verlassen ihn alle. Und du sagst, wenn ich da gewesen wäre, ich hätte ihn nicht verlassen. Weißt du, was du gemacht hättest? Du hättest ihn verlassen, wie alle anderen auch. Die Angst, die satanische Atmosphäre, ja, die Brutalität der Polizei, die verhaftet, die Gewalt, die in der Luft liegt, die hätte dir den Rest gegeben und du wärst genauso davon gelaufen, wie alle anderen. Das hat Jesus geziemt, dass es ihm so gegangen ist. Er, der Größte, muss die größte Belastung aushalten. Aber die Jünger, die haben sich ja hinterher Vorwürfe gemacht. Die saßen ja daheim und haben sich die Haare gerauft und haben gesagt, Mensch, jetzt ist er tot, jetzt ist er gekreuzigt, jetzt ist er gestorben. Und wir haben ihn nicht unterstützt. Wir haben ihn hängen lassen. Bis auf Johannes, der war ein wenig anders. Der ist ihm nachgefolgt und der war auch am Kreuz. Der hat sich nicht zurückgezogen. Zumindest nicht so sehr wie die anderen. Der hatte auch ein anderes Verhältnis zu Jesus später. Aber dennoch, wir bleiben mal bei den anderen. Die fühlen sich jetzt wirklich schlecht. Die fühlen sich so elend. Die heulen 3 Tage lang. Und dann eines Tages steht Jesus mitten unter ihnen. Und er ist wieder lebendig. Und er sagt, Leute, habt euch nicht so. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Es war alles so geplant. Es ist in Ordnung. Und als sie sich dann ihm wieder zuwenden und ihn mein Herr und mein Gott nennen, wie Thomas zum Beispiel, dann nimmt Jesus sie wieder an. Da nimmt Jesus sie wieder an. Jesus sagt nicht, ihr aber, ihr. Mit bebender Unterlippe, ja. Ihr habt mich hängen lassen, als es drauf ankam. Pass mal auf. Es kann gut sein, dass auf dich Situationen kommen, an denen dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Mitarbeiter, alles, dein Chef wegen mir, alle dich enttäuschen und hängen lassen. Und du denkst, ey, ich bin ja total allein. Und dann sagt der Herr, nö, du bist nicht allein. Nein, bist du nicht. Ich bin immer noch da. Ich lese euch den Vers noch einmal vor. Jesaja Kapitel 43, Vers 2. Er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Mose und die Israeliten sind durchs Wasser, während eine Armee hinter ihnen her war. Josua und die Israeliten sind durch den Jordan, durch den Fluss, durch die Ströme. Und die Ströme haben sich zurückgezogen und sie sind durchs Trockene gegangen. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Das sind zum Beispiel die drei im Feuerofen in Babylon. Und natürlich Jesus, der für uns mit unseren Sünden belastet zur Hölle fuhr. Wo gehen Sünder hin? Dorthin. Dort hat er gelitten für dich und für mich, dass du und ich dort nicht leiden müssen. Er hat uns also den Ausweg erkauft. Und jetzt erwartet er natürlich, dass wir diese Gabe annehmen. Aber auf was ich jetzt raus will, ist, wenn du da durchgehst, wenn du durchs Feuer gehst und durchs Wasser gehst, dann bin ich bei dir. Dann bin ich bei dir. Du wirst nicht versenkt werden. Du wirst nicht ertrinken. Es wird alles gut werden mit dir. Das ist wichtig. Das ist eine wichtige Botschaft für dich. Denn du bist im Moment in der Ernüchterung. Bleib beim Herrn. Bitte ihn um Unterstützung, bitte ihn um Weisheit und du dringst durch zur Glückseligkeit. Das hat Jesus dem Johannes dem Täufer zugesprochen und es ist auch passiert, als die Jünger Jesus gesehen haben. Er hat sich mit ihnen versöhnt, er hat sie wieder angenommen und sie waren wieder glückselig. Sie waren total begeistert, sie waren begeistert und sind hinausgerannt in die ganze weite Welt und haben überall das Evangelium gepredigt, haben gesagt, er lebt wirklich, er lebt wirklich, er lebt. Halleluja. Wir halten auf jeden Fall Folgendes fest. Halt durch. Wenn für dich deine Gethsemane-Situation da ist, denk an Jesus und denk daran, was ihm in Gethsemane passiert ist. Er hat einen Engel gesandt bekommen, der ihm Kraft und Stärke gegeben hat. Gott wird auch dir einen Engel geben, einen Engel Gottes, der dir Kraft und Stärke gibt. Vielleicht bin ja ich heute dieser Engel, der dir diese Kraft und diese Stärke zuspricht in Jesu Namen. Amen. Und noch ein Punkt, mit dem mache ich jetzt Schluss. Und zwar, überleg mal. Jesus reitet nach Jerusalem hinein. Und er weint über die Stadt, weil er weiß, sie machen sich was vor. Die wollen einen König und keinen Erlöser. Die wollen einen politischen König und keinen, der ihr Herz reinigt. Aber dann reitet er in die Stadt hinein, als König, auf einem Esel. Ein Esel, also ihr könnt mal elegantere Fortbewegungsmittel vorstellen als einen Esel. Wenn ich schon der König der Welt bin, dann doch zumindest auf einem schönen, großen, weißen Pferd. Immer, sag mal, immer Namen. Ja, du sitzt dann auf einem Pferd, hast einen Banner in der Hand wegen mir und reitest dann ein, ja, und die keck die Krone so na, auf halb acht und so reitest du also dann ein und bist der König. Das wär's doch. Stattdessen reitet Jesus auf einem Esel ein. Ein Esel ist ein Lasttier. Ein Esel ist für seine Buckigkeit bekannt. Ein Esel macht zwei Schritte vor und dann einen halben zurück und frisst ein bisschen was und dann, okay, gut, macht er wieder weiter. Ein Esel ist wie ein Arbeiter, der seine Arbeit macht, aber dann ganz, ganz dringend mal kurz wieder 5 Minuten Entspannung braucht. Ja. Und dann wieder weitermacht und also, ein Lasttier. Ich sage euch, warum Jesus da ein Lasttier benutzt. Weil Jesus hier nicht als Triumphator kam, auf dem Pferd, sondern als ein Diener auf einem Esel. Weil er selber eine Last getragen hat. So wie der Esel Jesus getragen hat, so hat Jesus auch eine Last getragen. Nämlich die Last deiner und meiner Sünden, deiner und meiner Krankheiten, deiner und meiner Anfechtungen, Zwangsgedanken, Depression, dein und mein Elend, diese ganzen Lasten hat Jesus auf sich genommen und hat sie getragen. Er wird noch einmal kommen. Und wenn er dann noch einmal kommt, beim zweiten Mal kommt, dann kommt er auf einem Pferd mit einer Schärpe, auf der draufsteht das Wort Gottes. mit einem Schwert in der Hand und dann wird er tatsächlich Krieg führen. Dann wird er gegen die Krieg führen, die sich in Jerusalem versammelt haben, um Israel auszulöschen und Jerusalem belagern. Da wird er kommen und wird die befreien und wird die Christenheit dann vereinigen und so weiter und wird ein tausendjähriges Friedensreich anleiern. Wir sind also in dieser Zeit, ja, in der interessante Sachen passieren, dabei sind zu passieren. Wenn es dann also auch, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich oder politisch ernüchternd wird, dann musst du daran denken, spätestens wenn der Herr zurückkommt, ist alles wieder in Buddha. Und auch jetzt in dieser Zeit, falls es noch Zeit dauert, falls es noch ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauert, wir wissen es ja nicht, bis der Herr wiederkommt. Es wird so sein, dass nach der Ernüchterung wieder eine segensreiche Zeit kommt. Sagen wir jemand Amen. Okay, gut, Menschenskinder, jetzt bin ich da auch noch drauf eingegangen. Aber halt mal einfach mal fest. Derjenige, der in alle Zeit, für alle Zeit die Zügel in der Hand hält, ist dein und mein Herr. Und deswegen schlage ich vor, Vorschlag zur Güte, blick nicht auf deine Probleme, sondern blick auf ihn. Na, jemand hat mal, meine Tochter, die arbeitet in einem christlichen Zeitschriftenverlag, die hat mal ein Buch zur Rezension geschickt. Also ich soll das lesen und soll dann also eine Besprechung machen und die drucken sie dann ab. Neulich haben sie mir eine ganze DIN A4-Seite gewidmet in einem von diesen Magazinen. Fand ich sehr nett. Aber es ist ein Buch, da geht es über Heilung und über Befreiung und diese Dinge. Und da wird seitenweise beschrieben, auf was man da alles achten muss. Und dann das löst eine Bedrückung aus und jenes und dies und das lädt einen Dämon ein und so weiter. Ich sage mal eins. Räum dieses Denken ab und blick auf ihn. Das Wort Gottes sagt nicht, analysier dich bis in alle Ewigkeit und dann dringst du irgendwann mal durch zur Befreiung. Das Wort Gottes sagt, sie blickten auf ihn und erstrahlten. Und genau das machen wir. Amen. Wir schauen auf ihn. Er ist viel interessanter als deine Probleme. Deine Probleme, die verflüchtigen sich. Wenn du denkst, du hast irgendwelche depressiven Geister, die an dir dranhängen, blick auf Jesus und denk an das, was er für dich erkauft hat und die verflüchtigen sich. Sie haben keine Kraft. Amen. Okay. Falls du Jesus noch überhaupt nicht in deinem Leben hast, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, ihn einzuladen, damit du einen Grund zum Jubeln hast, zum Langfristigen. Wir beten alle miteinander. Bet mit mir. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Jetzt bist du ein Kind Gottes, jetzt bist du von neuem geboren und es geht aufwärts mit dir. Halt dran fest. Amen.